Wann startet dein Tag, Christine?
Mein Wecker, der klingelt in der Regel so zwischen 7:30 und 8 und mein Ziel ist es, um 9 Uhr im Büro zu sein.
Kannst du die Zeit selber wählen?
Heute meistens schon, ja. Und ich muss auch sagen, ich empfinde es als ziemlich großes Glück, dass an meinem Arbeitsplatz ganz, ganz viel Verständnis dafür herrscht, dass wir Menschen und genauso unser Schlafrhythmus einfach ganz individuell sind.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wenn die Arbeit, die Schule oder die Uni den Tagesbeginn vorschreiben, dann kann das eben für manche Leute ganz schön belastend sein. Und wir sprechen heute drüber, wem ein später Start in den Tag hilft, wem vielleicht auch nicht und wie viel Leistung und Konzentration wirklich draufgehen, wenn wir eben zu früh aufstehen müssen. An meiner Seite, wie immer, Schlafforscherin Dr. Christine Blume, habt ihr gerade gehört. Du hast spannende Erkenntnisse aus der Forschung dabei.
Ja, danke für die Vorstellung, liebe Ilka. Wir klären heute, mit welchen Argumenten sich die Wissenschaft für einen späteren Schulbeginn oder auch Unibeginn ausspricht, wie Schlafmangel sich auf die Wirtschaftsleistung eines Landes auswirkt und welche Lösungsansätze in Schule, Uni und Berufsleben es gibt, damit unsere Gesellschaft ein bisschen ausgeschlafener wird.
Und am Ende unserer Folge, das kennt ihr, gibt es den Mythen- oder Netzcheck. Heute im Netzcheck schauen wir drauf, ob sich auch die Unfallzahlen verändern, wenn SchülerInnen später zur ersten Stunde müssen. Christine, Schlafforschende, die fordern ja schon lange einen späteren Schulbeginn. Warum hört eigentlich niemand auf euch?
Ich sehe da zwei Gründe. Erstens, die verantwortlichen Personen sagen einfach, naja, war schon immer so, wir haben es damals ja auch überlebt. Das ist zwar eigentlich kein Argument, aber man kann wenigstens darauf hoffen, dass man sich erstmal vielleicht auch nicht drum kümmern muss. Der zweite und vielleicht auch sogar gewichtigere Grund ist, damit einfach den Schulbeginn zu verschieben, ist es nicht getan. Da hängt ja eine ganze Gesellschaft dran, von den Arbeitszeiten der Betreuungspersonen oder Eltern über Freizeitaktivitäten am Nachmittag bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln, die die Schülerinnen und Schüler ja zur Schule bringen müssen. All das muss man mitdenken und gegebenenfalls eben auch neu organisieren.
Es ist wirklich ein großer Aufwand. Wir werden später noch drüber sprechen, ob es den Aufwand eigentlich wert wäre. Die meisten Schulen in Deutschland, die starten ja zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr mit dem Unterricht. Das mal so zu den Fakten. Wie war das bei dir? Wann musstest du zur Schule gehen?
Im Gymnasium hat der Unterricht bei uns um 7.45 Uhr begonnen. Und um pünktlich zu sein, musste ich um 7 Uhr das Haus verlassen und bin dementsprechend um 6 oder kurz nach 6 aufgestanden. Um ehrlich zu sein, ich habe die Tage echt gefeiert, wenn die erste Stunde ausfiel und ich erst um kurz nach 8:30 zur zweiten Stunde da sein musste, weil das hat damals nicht gepasst und auch heute ist es für mich noch ein echter Graus, wenn ich irgendwie um 6 oder so aufstehen muss.
Kann ich gut nachvollziehen. Meine Schule hat schon um 7.35 Uhr angefangen. Oh, das fand ich auch ziemlich hart. Also wirklich auch da sitzen, loslegen, nicht irgendwie so erstes Klingeln, ne? Man muss aber mal dazu sagen, die Schulen, die könnten in der Theorie anders. Bildung ist ja bei uns Ländersache, aber viele Bundesländer überlassen es eben den Schulen, wann sie mit der ersten Stunde starten wollen. Aber auch Unis haben ja ziemlich frühe Vorlesungszeiten, wollen wir heute auch drüber sprechen. Meistens sind die ersten Veranstaltungen ja auch so ab 8 Uhr und dann kommt es eben darauf an, ob man da zu einer Pflichtveranstaltung muss oder ob man sich selbst irgendwie den Stundenplan so ein bisschen anders gestalten kann. Ich meine, in der Uni hat man ja glücklicherweise auch die Möglichkeit, das zu machen oft. Ja. Warst du freiwillig bei frühen Vorlesungen?
Also wir hatten zu Beginn des Studiums so zweimal pro Woche um 8.15 Uhr Statistik.
Boah, auch das noch.
Und weil da ein Drittel der Studierenden am Semesterende durch die Prüfung gefallen ist, war ich da schon sehr pflichtbewusst auch vor Ort. Später im Studium erinnere ich mich aber auch dran, dass ich zum Beispiel ein Seminar hatte. Das hat immer um 8 Uhr angefangen und in dem war ich nicht so oft oder ich kam zu spät. Auch wenn ich mich echt bemüht habe, das Thema war super und die Dozentin ganz toll und lieb, aber ich habe es oft einfach nicht wirklich geschafft.
Zu diesem Statistikseminar, das klingt ja fast ein bisschen so nach Quälen, oder? Schön noch das Seminar, wo wirklich viele auch durchfallen. Oh.
Ja, also ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht eine Qual, aber ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich zu dem Drittel gehöre. War aber letztlich nicht so. Ich habe Statistik eigentlich ganz gern gemacht. Ja, und heute darf ich natürlich selber aussuchen, wann meine Lehrveranstaltungen dann morgens beginnen. Und das ist nie um 8.
Genau, das müssen wir dazu sagen. Christine hält natürlich auch Lehrveranstaltungen als Schlafforscherin. Auch sehr spannend. Du hast eben auch gesagt, auch im Arbeitsalltag versuchst du eben, deinen Chronotypen mitzudenken. Also egal, ob das jetzt bei Vorlesungen ist oder wenn du dann eben bei euch andere Tätigkeiten hast. Also die Zeit, wenn du selbst gerne ins Bett gehst und wenn du selbst gern aufstehst, die hast du dabei im Hinterkopf. Wäre das für dich ein Problem, wenn du dann immer früh starten müsstest?
Also meinen Chronotyp würde man ja so als Mischtyp beschreiben. Ich bin weder eine ausgesprochene Lerche noch irgendwie eine Nachteule, sondern ich gehe halt gern zwischen 23 Uhr und 23, 30 schlafen und dann stehe ich dementsprechend 8 Stunden später auch zwischen 7 und 37 auf. Mit meinem Chronotyp passe ich also schon ganz gut so zu den üblichen gesellschaftlichen Rhythmen, was zum Beispiel eben Arbeitszeiten anbelangt. Wenn ich jetzt an Arbeitstagen zum Beispiel um 6.30 Uhr regelmäßig aufstehen müsste, dann wäre ich zwar nicht hoch erfreut, aber es wäre jetzt auch kein riesiges Problem für mich. Allerdings wäre ich sicher im Arbeitsalltag weniger ausgeruht oder auch müder, hätte vielleicht auch ein stärkeres Mittagstief und am Ende der Woche würde vermutlich auch ein größeres Schlafdefizit zu Buche stehen, denn eben um auf meine 8 Stunden Schlaf, die ich nun mal brauche, zu kommen, müsste ich dann ja um 22.30 Uhr schlafen gehen und das würde ich oft nicht schaffen, schon alleine aufgrund von sozialen und Freizeitaktivitäten, also irgendwie Orchesterprobe, die halt bis um 22 Uhr geht oder so. Aber jetzt, wenn ich viel früher, also ich würde mal sagen, so vor 6 Uhr aufstehen müsste, dann könnte das schon ein Problem werden.
Kann ich verstehen.
Und wie wäre das eigentlich bei dir? Also du hast ja auch immer wieder Frühschichten, wenn du jetzt jeden Morgen eine Frühsendung moderieren müsstest und irgendwie so
Es würde mir schwerfallen. Ja, es würde mir auf jeden Fall schwerfallen. Aber ich finde, 4 Uhr aufstehen ist auch nochmal eine völlig andere Kategorie als irgendwie so um 6 Uhr aufstehen oder so. Ne? Also ich würde mir manchmal schon wünschen, ich bin, glaube ich, ein bisschen früherer Typ als du, weil so 22.30 Uhr ins Bett gehen, da fühle ich mich eigentlich ganz gut mit, weil ich bin dann eh wahnsinnig müde. Ich fände es manchmal ganz schön, wenn die Tage so ein bisschen früher starten würden, weil so bei uns gibt es oft so 9 Uhr Start oder so und ich könnte eigentlich schon früher anfangen, aber manchmal sind dann die Kolleginnen und Kollegen nicht da für irgendwelche Absprachen oder so. Also da, ich wäre eigentlich gerne so ein bisschen früher raus aus der Arbeit, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, es passt ja auch alles irgendwie so ganz gut. Früher aufstehen wegen der Arbeit machen ja auch viele. Die Techniker-Krankenkasse hat 2017 mal eine Umfrage gemacht, durch Forsa einen Auftrag gegeben. Da ging es auch um viele andere Schlafthemen und unter anderem auch, wann stehen eben die Leute auf an einem Arbeitstag und wann an einem freien Tag. Das fand ich auch sehr spannend. Und da haben die meisten gesagt, das waren 32%, dass sie an Arbeitstagen so zwischen 6 und 7 Uhr aufstehen. Also in der Tendenz wahrscheinlich ein bisschen früher als du. 24% stehen zwischen 7 und 8 Uhr auf. Also da bist du immer noch so ganz in guter Gesellschaft und 18% sogar zwischen 5 und 6 Uhr. Und ich fand auch spannend, an arbeitsfreien Tagen, da stehen eben die meisten um 9 Uhr und später auf und fast genauso viele zwischen 8 und 9. Also da zeigt sich dann schon, auch die Arbeit, die holt eben Leute früher aus dem Bett, als sie das eigentlich gerne wollen, oder? Nicht nur die Schule.
Ja, absolut. Und nicht nur früher, als sie wollen, sondern auch früher, als ihnen das die Biologie eigentlich vorgibt. Oder anders gesagt, viele Menschen schlafen an Arbeitstagen eben nicht, beziehungsweise nicht ganz entsprechend des Rhythmus ihrer inneren biologischen Uhr. Das sieht man eben genau daran, dass wenn sie an freien Tagen die Schlafens- und Aufstehzeiten ganz frei wählen dürfen, dann gehen sie eben später schlafen, als wenn sie sich in dieses soziale, man könnte sagen wie Korsett, einpassen müssen. Und dieses Phänomen, also die Veränderung des Schlaftimings zwischen Arbeitstagen und freien Tagen, die bezeichnen wir als sogenannten sozialen Jetlag. Und man weiß aus Studien auch, dieser soziale Jetlag, der steht mit negativen Gesundheitsfolgen in Zusammenhang. Auch wenn noch unklar ist, wie genau dieser Zusammenhang jetzt aussieht. Zum Beispiel steht ein größerer sozialer Jetlag mit einer größeren Tendenz zu Übergewicht oder auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2 in Verbindung oder auch das Risiko an einer Depression zu erkranken, ist erhöht, wenn man einen größeren sozialen Jetlag hat.
Sozialer Jetlag. Ich finde das ein sehr gutes Wort. Das ist total eindringlich, kann man sich super merken. Wie ist das denn? Ändern Leute wirklich ihre Aufstehzeit, wenn sie dürfen, wenn sie können? Also wird dieser soziale Jetlag kleiner, wenn der Arbeitszwang nicht da ist?
Ja, also wir haben das damals ganz zu Anfang der Corona-Pandemie untersucht. Also wir erinnern uns, Lockdown, viele Menschen haben plötzlich von zu Hause aus gearbeitet, das Pendeln fiel weg, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund. Also dachte ich auch gerade, als du die Zahlen erwähnt hattest, also ich persönlich habe halt irgendwie knapp 10 Minuten Weg zur Arbeit. Das ist natürlich schon auch Luxus.
Ja, total wenig, ne?
Ja. Und auch der Rhythmus der Gesellschaft damals, der war ja plötzlich viel, viel langsamer. Also dann irgendwelche Meetings waren halt gecancelt. Also ich habe das schon als extreme Entschleunigung auch irgendwie so erlebt. Und in dieser Situation...
Im Journalismus nicht so ganz.
Ja, okay, fair enough. Und in dieser Situation, da hat sich aber gezeigt, dass der soziale Jetlag plötzlich kleiner wurde und auch insgesamt die Menschen mehr geschlafen haben. Und da muss man sagen, ja, also das zeigt, wenn diese gesellschaftlichen Rhythmen sich verändern und wir mehr so schlafen können, auch wie unsere innere biologische Uhr das vielleicht vorgibt, dann verändert sich eben auch unser Schlaf und man muss sagen, zum Positiven.
Dann lass uns doch mal ganz grundsätzlich über unsere Chronotypen sprechen, wie die sich verändern im Laufe des Lebens. Was kannst du dazu sagen?
Schulkinder bis zur Pubertät haben eine mitunter ziemlich ausgeprägte Lerchentendenz. Also sie gehen gerne früh ins Bett und stehen auch gerne echt früh auf, auch am Wochenende zum Leidwesen der Eltern dann manchmal. Und klar, also es gibt da auch da Ausnahmen, aber jüngere Kinder haben auch eher keine Probleme mit dem Schulbeginn um 7.45 Uhr oder so. Mhm. Das ändert sich aber recht abrupt dann doch mit der Pubertät. Dann kommt es innerhalb relativ kurzer Zeit zu einer Verschiebung vom Frühtyp zum Spättyp. Und das ist dann eben ein Alter, in dem ein früher Schulbeginn wirklich unangenehm wird. Und so mit Anfang 20 ungefähr, da ist unser Chronotyp dann maximal spät. Und dann kehrt sich die Entwicklung um und es geht ganz, ganz, ganz langsam wieder zurück in Richtung Frühtyp.
Und auf dieser Straße sind wir alle irgendwo ein kleines bisschen anders unterwegs, ne?
Genau.
Lass uns auch noch mal über die Länge des Schlafs sprechen. Du hast ja eben schon gesagt, du brauchst deine 8 Stunden. Mhm. In welchem Alter brauchen wir denn wie viel Schlaf?
Ja, also auch da gibt es natürlich große Veränderungen. Schulkinder benötigen ungefähr 9 bis 11 Stunden Schlaf pro Nacht, Teenager 8 bis 10 und für gesunde Erwachsene werden 7 bis 9 Stunden empfohlen. Kann man sich aber auch leicht vorstellen, wenn man jetzt so einen Teenager vor sich hat, der immerhin noch 8 bis 10 Stunden Schlaf braucht, das ist eine ganze Menge und aber vielleicht dann aufgrund der Veränderung des Chronotyps gar nicht mehr so früh schlafen kann, dann kommt es zu einem echten Clash auch mit dem Schulbeginn, dann wird es einfach zum Problem.
Ja, wir müssen hier mal sagen, wir reden hier nicht von Geschmack, ne? Das sind halt einfach Dinge, die wir nicht verändern können. Das ist unsere Biologie und das ist sehr individuell von Mensch zu Mensch.
Ja.
Also so ein geh doch einfach mal früher schlafen hilft im Zweifelsfall halt auch nicht, wenn man dann wach
oder
leg
rumliegt. Doch mal früher das Handy weg.
Ja, genau.
Das heißt, nicht besonders hilfreich.
Ja, das heißt, die Schule ist dann eigentlich der Ort, an dem die innere Uhr und das Schlafbedürfnis der Menschen, die die Schule nun mal besuchen müssen, mit der Startzeit am allermeisten clashen.
Ja, wobei das eben, das muss man nochmal betonen, am stärksten Jugendliche nach der Pubertät betrifft.
Ja.
Und es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die sagen auch, die Bevölkerungsgruppe mit dem größten Schlafdefizit, das sind Jugendliche, die zur Schule gehen.
Ja. Und die dann auch noch lernen müssen und sich irgendwie vorbereiten auf ihren Abschluss oder auf ihr Abitur oder auf was auch immer. Das ist schon dann besonders hart. Dann bleiben wir doch mal bei der Schule für den Moment und sprechen gleich noch weiter über das Arbeitsleben. Über den Schulstart, da gibt es ja wirklich reihenweise Untersuchungen und auch viele Diskussionen, ob die Politik da eben vielleicht auch mal aktiv werden müsste, was ändern müsste. Wie stark leidet denn die Konzentrationsfähigkeit von SchülerInnen unter diesem frühen Start?
Studien zeigen, dass Konzentration und Aufmerksamkeit leiden. Und das kann man auch objektiv messen. Und dazu kommt auch, die Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, dass sie sich bei einem frühen Start schlechter konzentrieren können. Außerdem sind sie auch weniger beharrlich bei Aufgaben, also verlieren schneller so die Motivation. Und man muss aber vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist einerseits der frühe Start. Also die Schule beginnt häufig zu einer Zeit, wo die innere Uhr noch auf Nacht steht. Darunter leidet natürlich die Konzentration. Aber nicht nur. Denn so ein früher Schulbeginn, der bedeutet auch, dass Schülerinnen und Schüler insgesamt weniger oder auch zu wenig schlafen. Also sie sind nicht so ausgeruht, wie sie es sein könnten. Und das zeigt sich eben auch in ganz vielen Studien zu diesem Thema. Letztlich ist es eine Kombination dieser beiden Faktoren, die dann dazu führt, dass Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit bei einem frühen Schulbeginn einfach leiden.
Boah, und das geht dann alles auch noch in der Pubertät los. Das ist wirklich nicht schön. Zeigt sich das eigentlich auch bei den Schulnoten? Also werden im Prinzip Menschen besser in der Schule, wenn die Schule später beginnt?
Das könnte man jetzt ja vermuten. Da gibt es über Studien hinweg aber keinen einheitlichen Trend. In der Mehrzahl der Studien, da zeigt sich, dass ein späterer Schulbeginn die Noten nicht verbessert. Die Autorinnen und Autoren in der Übersichtsarbeit, die ich dazu gefunden habe, die sagen aber auch, dass man jetzt daraus nicht schließen darf, dass sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler nicht verbessern. Weil solche Verbesserungen, die lassen sich vielleicht auch nicht immer durch Schulnoten abbilden beziehungsweise in Klassenarbeiten messen. Das ist vielleicht einfach nicht das richtige Maß.
Ja, und ich meine, Klassenarbeiten, die schreibt man ja auch nicht so häufig. Also vielleicht müsste man da auch eher so auf die mündliche Mitarbeit gucken, ne? Oder genau, auf das oder Wohlbefinden.
Genau, oder vielleicht auch sowas wie, wie gut können Schülerinnen und Schüler Wissen im Unterricht mit bereits erworbenem Wissen oder auch Wissen aus anderen Schulfächern verknüpfen? Oder wie engagiert sind sie dabei? Also das sind vielleicht eher so emotionale und auch motivationale Komponenten, die man da mit betrachten könnte. Und eben, du sagst es, Klassenarbeiten, das ist halt so eine punktuelle Messung, hängt natürlich auch stark von der Lehrperson ab, sodass es vielleicht sinnvoller wäre, sich auch andere Dinge mit anzuschauen.
Ja, ich glaube fast, man könnte sich sogar den Nachmittag anschauen, ob man da noch in der Lage ist, irgendwie Sport zu machen oder was vom Tag zu haben, weil das fand ich immer besonders extrem. Also ich hatte immer das Gefühl zu Schulzeiten, ich brauche ein Nickerchen, sonst schaffe ich meinen Tag nicht. Jetzt sagen ja einige Schulen, wir machen das einfach so, dass wir in den ersten Stunden keine Klassenarbeiten schreiben lassen. Findest du das dann sinnvoll? Weil ich meine, im Endeffekt, mehr Schlaf gibt es dadurch natürlich nicht.
Ja, also wir haben ja vorher schon gesagt, die Schulanfangszeiten zu ändern, das ist eine echt große Aufgabe und vielleicht deshalb auch gar nicht so schnell oder einfach umsetzbar. Aber zu sagen, wir schreiben in der ersten Stunde keine Klassenarbeiten, das ist sicher ein kleiner und auch einfach umsetzbarer Schritt und wohl schon auch sinnvoll, muss man sagen. Denn auch wenn davon jetzt niemand länger schläft, wenn wir auch mal auf den Chronotyp schauen, dann verbessert es trotzdem die Fairness der Leistungsbeurteilung, zumindest ein bisschen. Weil während Frühtypen früh am Morgen schon voll leistungsfähig sind und damit auch ihre ganze Leistungsfähigkeit in der Klassenarbeit zeigen können, können Spättypen ihre Leistungsfähigkeit vielleicht so früh noch gar nicht unter Beweis stellen. Und sie haben dadurch einfach ein Handicap, das durch Tests zu einem späteren Zeitpunkt verschwindet. Es gibt allerdings auch Studienergebnisse, das muss man sagen, die nahelegen, dass die Leistung von Früh- und Spättypen erst am frühen Nachmittag überhaupt vergleichbar ist. Und da müsste man dann sagen, na, dann bringt es auch wenig, wenn man nur in der ersten Stunde keine Tests schreibt. Aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler aufgrund des frühen Schulbeginns zu wenig schlafen und zu einem Zeitpunkt aufstehen müssen, der angesichts der Biologie ihrer inneren Uhr einfach zu früh ist.
Ich habe in der Vorbereitung so einen Artikel gelesen, da wird der Chronobiologe Till Rönneberg zitiert und der nennt das aktuelle System biologische Diskriminierung. Weil der sagt, man könnte nachweisen, dass Prüfungsnoten vom Chronotyp abhängen. Da würdest du dann nicht mitgehen?
Doch, also Spättypen haben da wirklich einfach leider einen Nachteil, das muss man sagen. Und das zeigen Studienergebnisse, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern, also Bio, Physik, Chemie, Mathe. In Fächern wie Sprachen, Geschichte oder Erdkunde, da gibt es aber eher keinen Nachteil für Spättypen in den ersten Schulstunden.
Also ich könnte mir vorstellen, das sorgt jetzt für Fragezeichen. Du hast ja eben gesagt, wenn die Schule später anfängt, verbessern sich nicht die Noten, aber du würdest mitgehen, dass Spättypen einen Nachteil haben?
Ja, in den Studien vorher war die Frage, verbessert ein späterer Schulbeginn die Schulnoten? Und das ist nicht zwangsläufig der Fall. Aber hier schauen wir jetzt auf die Chronotypen. Und da muss man sagen, Spättypen haben in den ersten Schulstunden oder besonders in der ersten Schulstunde, das ist natürlich besonders ausgeprägt, einen Nachteil.
Ja, verstehe. Okay. Welche Konsequenzen hat das denn, wenn wir ohne genügend Schlaf und vor allem auch zu einer Zeit, in der wir einfach auch noch nicht bereit sind, aufmerksam zu sein, lernen sollen? Kann das sein, dass wir uns Dinge nicht merken können oder brauchen wir vielleicht auch viel mehr Pausen? Wie ist das?
Es ist vermutlich eine Kombination verschiedener Faktoren. Also wer ausgeruht und ausgeschlafen ist, ist vermutlich nicht nur aufmerksamer und konzentrierter, sondern auch motivierter, arbeitet engagierter im Unterricht mit, kann, wir haben es gerade schon gesagt, Inhalte vielleicht besser verknüpfen und eventuell auch kreativer neue Lösungsansätze entwickeln. Und darüber hinaus ist der Schlaf selbst auch wichtig für das Lernen und eine gesunde geistige Entwicklung von Kindern. Ein früher Schulbeginn sorgt aber oft für ein Schlafdefizit und das ist sicher einfach nicht gut. Und ja, einfach mehr Pausen, schön wäre es, sehr einfach umzusetzen, aber das löst das Problem ziemlich sicher nicht.
Es gibt ja auch Schülerinnen und Schüler, für die ist es eigentlich gut so, wie es jetzt gerade ist, also früher Schulbeginn. Würden die denn dann drunter leiden, wenn man die Schule 1-2 Stunden später beginnen lassen würde, als es jetzt gerade der Fall ist?
Ja, also das aktuelle System, das kommt denen zugute, die eher Frühtypen sind. Die, das muss man auch sagen, können natürlich auch Nachteile in der Schule haben, wenn jetzt der Unterricht oder auch Klassenarbeiten zu einem sehr späten Zeitpunkt am Nachmittag stattfinden. Also ich weiß noch, irgendwie in der Oberstufe in der Schule hatten wir nachmittags teilweise von 16 Uhr bis 17.30 Uhr noch Chemieunterricht. Sowas ist für Frühtypen dann sicher auch nicht ideal.
Ja, würde ich auch sagen. Wäre ich auch raus auf jeden Fall.
Also bei Chemie oder bei Chemie zwischen 16 und 17.30?
Bei Chemie zwischen 16 und 17.30. Ich hatte eigentlich einen ganz guten Chemielehrer. War gar nicht so schlecht.
Ja, ich hab das auch gern gemacht, ja.
Es klingt für mich alles so ein bisschen, als müssten wir uns auf so ein Kernfenster einigen, oder? So, wo alle irgendwie so einigermaßen performen können. Ist auch gar nicht so einfach zu finden. Man könnte aber natürlich auch sagen, dann soll es die Schule halt möglich machen, dass die SchülerInnen, die es brauchen, einen Nap einlegen. So vielleicht um die Mittagszeit, kleines Mittagsschläfchen. Aber es löst wahrscheinlich nicht das Grundproblem, ne?
Also Naps können super sein, aber man muss sagen, eigentlich sollte man die gar nicht benötigen. Oder anders gesagt, wer regelmäßig einen Mittagsschlaf braucht, der schläft in vielen Fällen einfach auch nachts nicht genug. Heißt, nee, Sofaecke ist keine Lösung.
Wie viel länger schlafen würde denn einen Effekt bringen? Also von was reden wir? Wäre 8.30 Uhr schon irgendwie eine Hilfe für viele oder bräuchten wir da jetzt den Schulstart um 11? Also in welchen Kategorien sind wir unterwegs?
Also es gibt wirklich viele Studien, die untersucht haben, wie sich ein späterer Schulstart auf den Schlaf, aber eben auch auf sowas wie Leistungsfähigkeit auswirkt. Manche haben den Schulbeginn nur um 25 Minuten verschoben, andere um eine ganze Schulstunde oder sogar noch mehr. Man muss sagen, was sich ganz, ganz konsistent in diesen Studien zeigt und was man wirklich an der Stelle vielleicht auch mal festhalten muss, ist, der spätere Schulbeginn führt auch wirklich zu mehr Schlaf. Also es ist eben nicht so, dass die Schülerinnen und Schüler dann einfach abends länger wach bleiben, länger am Handy hängen und so, was man dann immer irgendwie direkt denkt. Es ist also wirklich so, dass ein Großteil der Zeit, die am Morgen dazukommt, durch einen späteren Schulbeginn auch zum Schlafen genutzt wird. Und das ist gut. Denn was sich auch durchgehend in den Studien zeigt, ist mehr Schlaf. Und auch wenn es zum Beispiel nur 10 Minuten pro Nacht mehr sind, das hat eine positive Wirkung auf die Müdigkeit am Tag, auf das Wohlbefinden und die Stimmung, auf die Konzentration und auf die Leistung bei Hausaufgaben. Dazu kommt, Schülerinnen und Schüler brauchen seltener morgens einen Wecker und holen auch am Wochenende weniger Schlaf nach. Und das zeigt, dass sie wirklich häufiger ausreichend Schlaf bekommen, wenn die Schule morgens später beginnt.
Oh, das finde ich richtig schöne Nachrichten, dass wirklich 10 Minuten sogar was bringen. Das ist sehr angenehm, finde ich. Was wäre denn vielleicht so eine gute Kompromissuhrzeit, um die Schulen starten zu lassen für alle?
Ich denke, ein guter Kompromiss wäre sowas wie, dass man zur zweiten Stunde anfängt. Also meistens ist es ja irgendwie so 8.30 Uhr, 8.40 Uhr. Und klar, für extreme Eulen ist auch das noch zu früh. Aber man muss ja auch irgendwie eine Lösung für alle finden. Auch zum Beispiel für die, die nachmittags im Hobby nachgehen wollen. Es gibt aber auch noch andere Modelle, die überlassen jedem Schüler oder jeder Schülerin selbst die Entscheidung, wann er oder sie am Morgen starten will.
Lass uns über die auf jeden Fall gleich noch sprechen. Kommen wir erstmal zu unserem Netzcheck.
Über Schlafen. Netzcheck.
Ein Argument, das manchmal auftaucht, wenn man so über den Schulstart spricht, ist, auch die Unfallzahlen würden bei einem späteren Schulbeginn zurückgehen. Da wird so eine Untersuchung aus den USA angeführt. Was sagst du? Ist das eindeutig bewiesen oder vielleicht eher doch so ein bisschen Wunschdenken?
Also in verschiedenen Studien hat man sich da die Häufigkeit von Autounfällen angeschaut. Und ja, wie du sagst, das sind eben Studien meistens aus den USA, weil da fahren ja viele Schülerinnen und Schüler schon ab einem Alter von 16 Jahren mit dem Auto zur Schule. In diesen Studien findet sich ziemlich konsistent, dass die Zahl der Unfälle durch einen späteren Schulbeginn auch sinkt. Das ist nach jetzt allem, was wir besprochen haben, vermutlich auch gar nicht so überraschend, weil die Jugendlichen, die sind vermutlich ausgeschlafener und wacher, weil ihre innere Uhr schon auf Tag steht. Allerdings muss man sich natürlich fragen, inwiefern man das auch auf zum Beispiel Deutschland übertragen kann, wo wahrscheinlich gar nicht so viele morgens mit dem Auto zur Schule fahren.
Ja, eben, das betrifft ja eher ältere Schülerinnen und Schüler und die anderen fahren vielleicht mit dem Bus, mit der Straßenbahn, mit ihren Eltern, wie auch immer.
Mit dem Fahrrad, ja.
Ja, mit dem Fahrrad, genau, da macht das einfach vielleicht nicht so einen riesigen Unterschied. Wobei Fahrrad, wer weiß, ne? Da muss man ja auch aufmerksam sein. Lass uns an der Stelle mal auf die Unis schauen. Haben wir eben schon kurz angesprochen, auch zu denen gibt es ja Studien. Können Studierende denn vielleicht besser als SchülerInnen schon früh Stoff aufnehmen oder weil die auf ihrem Peak angekommen sind, des Spättyps eher so gar nicht?
Also wenn man jetzt mal sowas außen vor lässt, wie dass die Motivation für ein Studienfach vielleicht eine andere ist als für die Stunde Erdkunde oder Matheunterricht. Aus Sicht der Biologie der inneren Uhr und der Schlafforschung unterscheiden sich Studierende jetzt nicht wesentlich von Jugendlichen nach der Pubertät. Was vielleicht aber anders ist, ist eben, es gibt Veranstaltungen, da muss man da sein und welche, da kann man sich's aussuchen. Es findet an der Uni, also zumindest bei mir im Vergleich zur Schulzeit, viel mehr auch am Nachmittag statt. Also es ist mehr über den ganzen Tag verteilt. Und es ist in den meisten Studienfächern nicht so, dass man jeden Tag um 8 anfangen muss. Vielleicht auch, weil die Dozierenden da keine Lust drauf haben. Sondern dann fängt man halt mal Montag um 8 oder meistens ist es ja sogar 8.15 Uhr an. Dann ist es dienstags um 10 und Mittwoch erst um 12 und Donnerstag nochmal um 8 und Freitag um, hat man vielleicht ganz frei oder so. Na, also das wechselt immer und das heißt auch, man kann ja jeden Tag irgendwie ein kleines Schlafdefizit dann auch wieder ausgleichen. Das sammelt sich gar nicht so an im Verlauf der Woche wie jetzt vielleicht in der Schule. Da denke ich, das kann schon eine gewisse Entspannung in die Situation bringen.
Ja, und ich meine, wir können ja hier auch gar nicht so richtig festlegen, wie alt Menschen sind, die studieren, weil das ist ja eine riesige Bandbreite und vielleicht sind Menschen ja auch gar nicht mehr so Anfang 20, so auf dem Peak ihres Spättyp-Daseins, sondern sind schon etwas älter und dann passt denen ja vielleicht auch die Vorlesung um 8 ganz gut rein. Ne?
Genau, ja.
Lass uns mal aufs Arbeitsleben kommen. Gut dran sind ja alle, die Gleitzeit haben oder eben zufällig genau so arbeiten müssen, dass es zu ihrem Typ ganz gut passt. Aber was ist mit den anderen? Also wie schädlich ist das, wenn wir ständig gegen unsere innere Uhr leben?
Am Anfang der Folge hatten wir ja schon ganz kurz über diesen sozialen Jetlag gesprochen, also die Verschiebung des Schlafrhythmus zwischen Arbeitstagen und freien Tagen, weil viele von uns an Arbeitstagen eben nicht in Einklang mit ihrer inneren Uhr leben, sondern sich da an soziale Rhythmen anpassen müssen. Und dieser soziale Jetlag, der wurde in Studien wiederholt mit negativen Gesundheitsfolgen in Zusammenhang gebracht. Also da gibt es durchaus eine gewisse Gefahr. Neben diesem sozialen Jetlag bedeutet das Leben entgegen des Rhythmus der inneren Uhr aber auch oft, dass wir an Arbeitstagen gar nicht genügend Schlaf bekommen, weil wir vielleicht gar nicht so früh müde werden am Abend, dass wir auf unsere 7, 8, 8,5 Stunden, die wir so brauchen, kommen können. Und auch das ist natürlich nicht gerade gesundheitsförderlich. Man muss aber auch sagen, das ist ein Faktor unter vielen. Also es gibt viele Faktoren, die sind relevant für unsere Gesundheit, auch sowas wie Ernährung oder wie viel ich mich bewege, ob ich Sport mache und so weiter. Und wie wichtig jetzt der Faktor Schlaf und dass man in Einklang mit der eigenen inneren biologischen Uhr schläft, wie wichtig der im Vergleich zu anderen Gesundheitsfaktoren ist, das kann man eigentlich aus Studien gar nicht abschätzen.
Ach, das ist ja schade. Ich hätte jetzt gedacht, der hat einen riesen Einfluss. So fühle ich das auf jeden Fall. Kann man das denn eigentlich in Zahlen beziffern? Wir haben ja gesagt, wir wollen hier nochmal auf die Wirtschaftsleistung schauen. Verliert ein Land Wirtschaftsleistung, wenn die Leute ständig unausgeschlafen sind?
Ja, dazu gibt es Untersuchungen. Eine Studie aus Australien hat vor knapp 10 Jahren gefunden, dass Schlafmangel Kosten in Höhe von ca. 1,5% des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Das ist jetzt eine Zahl, mit der kann wohl kaum jemand was anfangen. Ich bin da einfach mal so frei und schließe von mir auf andere. Ich habe das mal umgerechnet und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hätte das in Deutschland im Jahr 2023 Kosten von rund 750 Euro pro EinwohnerIn entsprochen. Diese Kosten, die schließen zum Beispiel die Kosten für die Behandlung von Schlafstörungen mit ein. Das ist ja auch eine Situation, in der Menschen dann eher weniger Schlaf haben. Aber auch sowas wie den Verlust von Produktivität, Kosten für Unfälle aufgrund von Müdigkeit und so weiter. Also das ist durchaus ein relevanter Faktor.
Ich wollte gerade sagen, also 1,5% des Bruttoinlandsprodukts. Mhm. Ich glaube, jetzt, wo wir so viel über Wirtschaftsleistung und so weiter gerade auch diskutieren, haben einige Leute in dem Moment vielleicht auch gedacht, ah ja, okay, das ist schon auf jeden Fall einiges. Wir wollen immer am Ende unseres Podcasts über Lösungen reden. Das machen wir jetzt auch an der Stelle. Christine, lass uns doch nochmal an der Stelle zurück zu den Schulen kommen und mit denen starten. Du berätst ja sogar Schulen, wie die ihre Stundenpläne für die Schülerinnen und Schüler so gestalten können, dass der Schlaf verbessert wird. Was schlägst du denn vor?
Also wenn man mich fragt, ich würde aus Sicht der Forschung immer zu einem späteren Beginn raten. Also sowas wie die klassische erste Stunde weglassen. Und es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit, von der ich zugegeben wirklich Fan bin. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Schule, die haben im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie vor ein paar Jahren mal einen flexiblen Schulbeginn ausprobiert und weil es so gut funktioniert hat, auch bis heute beibehalten. Die Schülerinnen und Schüler dürfen dort selbst entscheiden, ob sie zur ersten oder zur zweiten Stunde anfangen wollen. Also die haben quasi sowas wie Gleitzeit. Mhm. Unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt vielleicht, wie das klappen soll, wenn die nicht alle morgens gleichzeitig anfangen. Aber an dieser Schule gibt es so eine Besonderheit, da haben Schülerinnen und Schüler eine gewisse Anzahl von Stunden pro Woche, die sie für ein Selbststudium aufwenden müssen, also wo sie einfach für sich an Aufgaben arbeiten. Und diese Stunden, die dürfen sie entweder an den Anfang des Tages, also in die erste Stunde legen, oder eben ans Ende des Schultages. Und ich bin so Fan von diesem System, weil man dann wirklich auch von Tag zu Tag entscheiden kann, wie passt das für mich, wie müde bin ich, brauche ich morgen vielleicht ein bisschen mehr Schlaf oder möchte morgens ein bisschen ausschlafen. Und man kann das ja sogar je nach Freizeitplanung am Nachmittag gestalten. Wenn man jetzt sagt, ich habe da nachmittags, weiß nicht, Musikunterricht oder Sport, da gehe ich dann früher zur Schule und an einem anderen Tag kann ich mir das vielleicht leisten, morgens auch eine Stunde später anzufangen. Das finde ich super.
Ja. Das klingt total gut. Also ich muss sagen, so wünsche ich mir das auch in unserem Alltag. Ich kann mir das ja manchmal auch einstellen. Dann entscheide ich halt, hatte ich ein Treffen am Abend oder war ich früh im Bett, je nachdem, wann ich dann hier anfange, unsere Folgen vorzubereiten, ob das dann irgendwie 8 Uhr ist oder 10 Uhr ist. Es ist ja wirklich auch immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen je nach Tagesform auch machen kann. Ich finde es sogar je nach Wetter manchmal angenehm. Ja. Bei dieser Studie, wie haben sich die Schülerinnen und Schüler denn entschieden? Also wie oft haben sie überhaupt dann zur zweiten Stunde angefangen?
Ja, nach allem, was wir besprochen haben, würde man jetzt denken, die gehen alle zur zweiten Stunde erst in die Schule. Aber dieser spätere Schulbeginn, der wurde zumindest so im ersten Jahr nach der Einführung erstaunlicherweise nur recht selten gewählt. Also die Hälfte der Schülerinnen und Schüler hat den späteren Beginn nur einmal pro Woche oder sogar seltener gewählt. Das zeigt jetzt aber nicht, dass es nicht funktioniert oder nicht eine gute Idee wäre, sondern ich glaube, das zeigt einfach nochmal, dass es eben nicht so leicht ist, einfach später morgens anzufangen, weil da halt viele andere Dinge mit dranhängen und der spätere Beginn dann manchmal vielleicht sogar als nachteilig empfunden wird. Vielleicht sogar nur, wenn meine Freundinnen und Freunde halt alle eher gerne früh aufstehen und dann bin ich die Einzige, die nachmittags noch länger in der Schule sitzt.
Ich meine, das kommt ja sicherlich auch so ein bisschen drauf an, können die Eltern einen hinfahren oder kann man selbstständig früh oder spät zur Schule? So bei uns, ich komme vom Dorf, war das echt auch immer so ein Busproblem, ja? Also wann fährt denn überhaupt was und wann kann ich dann da sein? Ich musste dann teilweise auch früher da sein, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Aber so ist es halt teilweise. Manche Kommunen können sich jetzt auch nicht von 0 auf 100 auf was anderes einstellen, ne?
Ja, genau.
Lassen sich diese Fakten, die man da herausgefunden hat, denn auch auf die Uni übertragen?
Ja, wobei es an der Uni, also an den Unis, an denen ich bis jetzt gelernt und gearbeitet habe, beziehungsweise noch tue, ja oft erst um 8.15 Uhr oder 8.30 Uhr sogar anfangen. Das heißt, da entspricht der Start schon mal sowas wie der zweiten Stunde. Und es eben ja oft, wie wir gesagt haben, auch nicht jeden Tag gleich ist. Da fängt man halt zweimal pro Woche vielleicht früh an, aber dann vielleicht auch erst mal deutlich später oder man hat den ganzen Vormittag frei, so dass sich auch diese Effekte von zu wenig Schlaf oder Schlafen gegen die innere Uhr gar nicht so aufschaukeln, wie das jetzt eben in der Schule vielleicht der Fall ist.
Komm, wir machen an der Stelle mal Wünsch dir was. Du darfst den perfekten Arbeitstag so aus Sicht der Schlafforschung gestalten. Wie sieht denn der aus?
Da darf man sich die Zeit, zu der man anfangen möchte, selbst aussuchen und vielleicht sogar die Aufgaben, die man hat, so über den Tag verteilen, dass man eine Aufgabe immer dann erledigt, wenn man in dem Aufgabenbereich sich auch maximal leistungsfähig fühlt. Also ich mache das selber.
Da muss man es aber auch wissen, ne?
Ja, aber ich habe das auch so. Also ich habe immer zum Beispiel das Gefühl, dass ich am Nachmittag oder vielleicht wirklich so ab 15, 16 Uhr, wenn dann auch weniger Mails reinkommen und so, dass ich da so ein bisschen in so einen Schreibflow komme oder auch in einen Programmierflow, also das muss ich auch mal machen. Das mache ich da zu der Uhrzeit total gerne und am Morgen habe ich das Gefühl, es ist manchmal eher so, da arbeite ich erstmal meine ganzen Mails ab und mache so kleine Anfragen oder Telefonate oder so, ja.
Also das heißt, man muss sich auch ein bisschen selber kennenlernen, um sich da was Gutes zu tun.
Ja.
Wir wissen aber leider alle, es gibt nicht so die perfekte Welt überall und an manchen Arbeitsplätzen ist das halt überhaupt nicht möglich. Ich denke an unseren Gesprächspartner, den wir in unserer Schichtarbeitsfolge hatten. Grüße gehen raus. Wie helfen wir uns denn, wenn wir eben nach einem vorgegebenen Rhythmus leben müssen? Du könntest ja vielleicht mal so deine Top 3 der Tipps geben.
Wenn man als eine Person mit Tendenz zum Spättyp eher früh starten muss, also vielleicht sogar zu früh, dann kann ich nur empfehlen, direkt morgens raus in die Sonne, funktioniert jetzt im Frühling super gut, entweder auf dem Balkon oder sogar einen kurzen Spaziergang, vielleicht sogar einen Spaziergang machen, zur Arbeit, zur Uni, zur Schule, Fahrrad nehmen, Station früher an der Tramstation aussteigen und den Rest zu Fuß gehen und so weiter. Das hilft, um sich ein bisschen in Richtung Frühtyp zu verschieben. Denn der Chronotyp, der hat zwar eine total starke biologische Basis, aber gerade über das Licht können wir den ein Stück weit beeinflussen. Und da ist es so, dass Licht am Morgen eben dazu führt, dass wir uns eher in Richtung Frühtyp verschieben. Das kann häufig da hilfreich sein. Auch empfehlen, das ist jetzt die Nummer 2, würde ich einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus. Das hilft dem Körper einfach, sich darauf einzustellen. Und da kann es auch hilfreich sein, wenn man das machen möchte, wenn man am Wochenende nicht zu sehr von diesem Rhythmus abweicht, weil sonst ist der Übergang von Sonntag auf Montag manchmal wieder relativ hart. Und wenn es geht, kann man auch schauen, kann man 1 bis 2 Tage Homeoffice aushandeln. Also an vielen Unis zum Beispiel kann man heute Vorlesungen online hören, auch bezüglich eben Homeoffice-Tätigkeit sind viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber seit der Pandemie flexibler geworden. Dann muss man vielleicht nicht pendeln und kann eben auch diese Zeit dann nutzen, um länger zu schlafen.
Christine, was nehmen wir daraus mit? Flexibilität ist es, oder?
Flexibilität ist es absolut und es wäre einfach schön, wenn sich die Gesellschaft, ob das jetzt um Schulanfangszeiten, um Uni-Startzeiten oder um Arbeitszeiten geht, wenn sich da die Gesellschaft etwas flexibler und auch großzügiger gegenüber den Menschen zeigen würde, die vielleicht nicht in dieses 8 bis 16 Uhr Schema passen.
Okay, also wir brauchen die goldene Mitte für alle. Und bis dahin, selbst wenn ihr vielleicht nicht in der goldenen Mitte arbeiten, zur Uni gehen, zur Schule gehen könnt, wünschen wir euch den besten Schlaf, den ihr unter diesen Bedingungen irgendwie kriegen könnt.
Genau, aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.